Ich beginne mit einem Gebet. Maria, du bist voll der Gnade. Du scheinst im Widerschein der göttlichen Schönheit so weit von uns entfernt zu sein, in unzugänglicher Höhe, doch du bist uns ganz nahe. In dir wohnt die Fülle der Gnade. Sie soll in uns überströmen und uns mit Gott vereinigen. In dir erkennen wir, wie die Schönheit Gottes ohne unser Verdienst Heiligkeit bewirkt. In dir ahnen wir die große Liebe Gottes, die sich in uns ergießen will. In dir erahnen wir auch die Sehnsucht des Herrn. Er will uns umwandeln in Werkzeuge für eine schönere Welt. Deine Schönheit adelt alle Menschen und erhöht die Welt. Bitte für uns, dass die Gnade Gottes uns öffne für die Schönheit, die Gott uns schenken möchte. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute Morgen über die Schönheit nachgedacht, die von Gott überströmt, überfließt in diese Welt, in seine Schöpfung hinein. Die Schöpfung ist der Spiegel seiner Schönheit. Es gibt ja auch so etwas Ähnliches wie einen Gottesbeweis, der darin besteht, dass man sagt, die Schönheit dieser Welt setzt eine Schönheit voraus, die alles ins Dasein gerufen hat. Die Schönheit ist etwas Jenseitiges. Jetzt dürfen wir den Herrn wieder bitten, dass er das tut, was wir heute Morgen im Gottesdienst auch betrachtet haben, dass er uns die uralten Wahrheiten ganz neu erschließt und in uns aufgehen lässt, als wenn sie zum ersten Mal in diese Welt hinein und in unser Leben hineingesprochen würden. Neuheitserlebnisse gibt es im Heiligen Geist, und der möge uns jetzt auch begleiten in unserer Betrachtung am heutigen Nachmittag. Wir möchten über Maria nachdenken im Geheimnis Christi als Frau und als Braut. Johannes Paul II., der Vorgängerpapst unseres jetzigen Papstes Benedikt, hat ja im Jahre 1987 seine Enzyklika geschrieben über die Mutter des Erlösers, Redemptoris Mater. Und diese Enzyklika beginnt mit den Worten aus dem ersten Kapitel im Epheserbrief: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Diese Verse, die wir schon so oft gehört und auch immer wieder als Lobpreis gebetet haben, diese Verse enthalten dreimal dasselbe Wort im griechischen Urtext. In der deutschen Übersetzung kann man das nicht herauslesen. Es heißt, gepriesen sei Gott, der Vater des Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Segen gesegnet. Das Wort preisen und segnen ist ein und dasselbe Wort im griechischen Urtext und heißt eulogein. Eu ist die Vorsilbe, die gut bedeutet, und logein, das kommt von legein, sprechen. Das ist im Lateinischen das bene, gut, dicere, bene, dicere, und wird übersetzt mit segnen und mit preisen. Das heißt also, in diesem Wort wird deutlich das Prinzip der Entsprechung. Gott redet, der Mensch hört. Oder Gott segnet, erfüllt uns mit seiner Gnade und wir können mit dieser Gnade zum Lobpreis werden. Das, was an Maria geschehen ist, als Gott sie grüßte, und grüßen ist nicht einfach so ein vorbeigehendes Hallo, wie geht's oder so, sondern wenn Gott grüßt, dann teilt er sich mit. Dann schenkt er dem Menschen einen unglaublichen Wert. Dann gibt er Gnade. Dann erfüllt er uns mit sich selbst, mit seinem Geist. Und dann kann es gar nicht anders sein, als dass der Mensch entsprechend dann zum Resonanzboden seiner Gnade wird und dann diese Gnade wieder zurückgibt im Lobpreis an Gott. Das ist der uralte Kreislauf, der im dreifaltigen Geheimnis bereits von Ewigkeit zu Ewigkeit da ist, zwischen Vater und Sohn und Vater im Heiligen Geist, denn der Heilige Geist ist das Prinzip des Segnens, der Gnade, der Fülle und zugleich das Prinzip des Lobpreises, den wir als Geschöpfe, als vernunftbegabte Geschöpfe im Namen der ganzen Schöpfung Gott entgegenbringen dürfen. Dieses Prinzip der Entsprechung Gott und Mensch, dieses Zusammenwirken, das im dreifaltigen Geheimnis zwischen Vater, Sohn und dem Heiligen Geist ist, ist sozusagen ein marianisches Prinzip. Hier leuchtet etwas auf, das wir mit dem Wort männlich bezeichnen oder fraulich bezeichnen. Er ist der Kreative, der Gebende, der Schaffende, der ins Werk Setzende, nämlich der Vater. Und der Sohn ist der Empfangende und wir haben Teil an der Sohnschaft. Und das wiederum ist so etwas wie, bitte jetzt nicht sexistisch verstehen, denn wir dürfen unsere Vorstellungen von Geschlechtern nicht auf den dreifaltigen Gott übertragen, sonst kommen wir auf völlig falsche Fährten. Es ist so etwas wie eine weibliche Entsprechung zu Gott. Genau das nennt man auch in der Theologie oft das marianische Prinzip. Das heißt also, du kannst nur die Fülle der Gnaden empfangen, wenn du leer bist von allem, was nicht Gnade ist, wenn du empfänglich bist, wenn nicht in deinem Herzen sich das ganze Gerümpel angesammelt hat, das da irgendwie durch die Sünde und durch diese Eigenwilligkeit, die du als Mensch vielleicht hast walten lassen, indem du deine eigenen Wege auf eigene Faust gehen wolltest, deine eigenen Gesetze dir geben wolltest, dadurch das Ganze verstopft und vollgestellt ist. Gott will, dass wir leer sind, offen sind, wie eine Schale. Und das ist eigentlich das Geheimnis der Gottesmutter gewesen. Wenn man so will, war es so, dass Gott Maria beschenkt mit seiner Gnade und sie auch so nennt als die voll der Gnade, weil sie von sich aus nichts anderes war als Leere und Empfänglichkeit. Man kann das auch nennen die Würde der Armut. Armut ist eine Würde, wenn Armut richtig verstanden wird. Armut nicht als Dürftigkeit, wie sie im gesellschaftlichen Leben zutage tritt, bei Menschen, die materiell bedürftig sind. Nein, Armut, die selig gepriesen wird, ist die Disponierung des Menschen auf die Fülle, die Gott nur geben kann. Und wer so disponiert ist auf die Fülle Gottes, der braucht keine materiellen Güter, der braucht sich an keine künstlichen Surrogate, also künstliche Ersatzdinge zu hängen. Der weiß, Gott ist der Geber alles Guten. Gott allein genügt. Das ist das Geheimnis der Gottesmutter gewesen. Gott allein genügt. Diese Armut kann man wirklich selig preisen. Es hat immer wieder große Männer und Frauen in der Kirche gegeben, die die Würde der Armut erkannt haben. Ja, sich gar nicht genügend darin ergehen konnten, die Armut zu preisen, wie der heilige Franz von Assisi. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in der Konstitution Lumen Gentium es so ausgedrückt: Maria ragt unter den Demütigen und Armen des Herrn hervor, die das Heil mit Vertrauen von ihm erhoffen und empfangen. Das heißt, das ist die wahre Demut. Wir haben darüber schon gesprochen, dieses sich klein machen, nicht im Sinne von künstlich klein machen, sondern in dem Sinne, sich als Geschöpf vor Gott erkennen. Also genau der werden, der ich bin, so wie etwa Jesus einmal zur heiligen Katharina von Siena gesagt hat, denke daran, du bist die, die nicht ist. Ich bin der, der ist. Und wenn du das einmal erkannt hast, dann weißt du, dass du unwahrscheinlich viel bist, aber durch mich. Alles Große an dir ist meine Größe, die sich widerspiegelt durch die Gnade, die du empfangen hast und weitergeben darfst in die Welt hinein. Die Würde der Armut. Maria ragt unter den Demütigen und Armen des Herrn hervor. Sie erwarten alles von Gott und nichts mehr von dieser Welt. Deswegen sagt ja auch Jesus einmal, trachtet nach dem Reich Gottes als erstes und einziges. Alles andere, auch eure materiellen Bedürfnisse, werden euch dazugegeben werden. Denn der Herr lässt sich in keiner Weise lumpen, wie man so sagt. Der Heilsplan, der sich an Maria also erfüllt, hat seinen Ursprung in der Ewigkeit Gottes. Denn, so lesen wir im Epheserbrief, in ihm, in Christus, hat er, Gott, uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns in Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden, durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ich muss Sie wieder bitten, diese Dinge nicht sexistisch zu verstehen, also im Sinne von Geschlechtlichkeit, Unterschied von Mann und Frau, wie wir das heute oft sehen. Denn sonst können wir diese Worte gar nicht recht verstehen, wenn es heißt, er hat uns dazu bestimmt, seine Söhne zu werden. Natürlich sind da auch die Frauen mit gemeint. Aber es wäre nicht gut zu übersetzen, er hat uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Das wäre eine schlechte Übersetzung. Wissen Sie warum? Einfach deshalb, weil wir durch die Taufe eingegliedert sind in den Sohn Gottes, in Christus. Deswegen haben wir alle Getauften Anteil an seiner Sohnschaft. Und es ist völlig falsch, wenn man jetzt versucht, jedem gerecht werden zu wollen und dann auch noch die Schwesternschaft da einzufügen. Das würde eigentlich die Symbolik, die Gott gewählt hat, um uns seine Schönheit zu offenbaren, total durcheinander bringen. Wir sind alle Söhne Gottes und haben Teil an ihm. Und deswegen sagt der heilige Paulus auch, durch die Taufe, durch die diese Eingliederung geschieht, wird eigentlich all diese Unterschiedlichkeit aufgehoben. Gibt es nicht mehr Mann und Frau und Sklave und Freier und nicht mehr Juden und Heiden. Wir sind alle eins in Christus. Aber die heutige Menschheit kann es nur noch in einem Sinn, im Sinne einer total überzogenen politischen Korrektheit, kann es nur noch so sehen, dass also alle berücksichtigt werden müssen, Männer und Frauen und weiß Gott wie. Bei Gott ist es nur alles Einheit. Die Unterschiedlichkeit ist in ihm gewissermaßen aufgehoben. Das hebt aber nicht die Symbolik auf von Mann und Frau. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Weil sonst dieser ganze wunderbare Wechselspiel, von dem ich eben sprach, diese Entsprechung von Segnen und Lobpreis nicht mehr möglich wäre. Der Kreislauf der Liebe im Dreifaltigen und auch in der ganzen Schöpfung wäre dadurch gestört. Dazu müssen wir noch den Kolosserbrief lesen. Ich habe ihn schon einmal zitiert, 1. Kapitel. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde, Sichtbares und Unsichtbares, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung. In ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes. Der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang, denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Also das ist ein Text, der so gefüllt ist mit Weisheit, dass man Tage, Monate, Jahre, ja ein ganzes Leben bräuchte, um ihn in seiner ganzen Tiefe zu erfassen. Denn hier ist ja das ganze Geheimnis auch der Entsprechung angedeutet, wenn er davon spricht, sein Leib aber ist die Kirche. Und hier leuchtet wieder auf das Geheimnis der Brautschaft. Denn es ist ja so, sie werden ein Leib. Christus ist mit dieser materiellen Schöpfung so wieder eins geworden als ewiger Gott, dass er diese Getrenntheit aufgehoben hat in seiner Person und Gott und Mensch eine Einheit wurde, die nie wieder aufgelöst wird. Das Schöne ist ja, dass bei der Himmelfahrt, wie auch immer die sich vollzogen haben mag, ich war nicht dabei. Und in der Heiligen Schrift haben sich die Evangelisten keine Mühe gegeben, den modernen Menschen des 21. Jahrhunderts mit ihrem technischen und wissenschaftlichen Verständnis eine Antwort zu geben darauf. Es heißt einfach, sie sahen ihn in den Wolken zum Himmel auffahren. Aber das Schöne dabei ist, dass er mit dem menschlichen Leib in den Himmel eingegangen ist. Und nicht nur einfach seinen Leib wie eine ausgebrannte Raketenstufe auf der Erde zurückgelassen hat und dann wieder in seiner reinen, unberührbaren Gottheit beim Vater angelangt ist, sondern er ist wirklich mit dem menschlichen Leib in den Himmel eingegangen. Das heißt, die Verbindung Gott-Mensch ist geblieben. Ein für alle Mal ist die Erde wieder angekoppelt, gewissermaßen, an die Gottheit. Und damit ist diese Brautschaft Gott-Mensch für die Ewigkeit besiegelt. Gott hat in Jesus Christus diese Neuvermählung am Kreuz eben durch die Totalhingabe, mehr kann jemand nicht tun, in seiner Liebe und Hingabe vollzogen. Und das war von Anfang an vor der Schöpfung schon geschaut und geplant. Fragen Sie mich es nicht nach den Spitzfindigkeiten der Theologen, die sich seit dem hohen Mittelalter und dem Altertum schon darüber Gedanken gemacht haben, hätte Gott die Welt auch erschaffen, wenn er vorher gewusst hätte, dass der Mensch sich so verhalten würde und lauter solche Geschichten. Nein, ich möchte sagen, er hat wirklich alles vorher gewusst, vorher geplant. Und da er Alpha ist und Omega ist, da es also jenseits von ihm weder am Anfang noch am Ende etwas anderes gibt, das dieses Schicksal der Menschheit und der ganzen Welt bestimmen könnte. Deswegen wissen wir, dass am Ende auch alles gut sein wird. Alles wird gut sein, obwohl wir nicht wissen, wie er das schafft, aus dieser verworrenen Welt eine wunderbare Welt Gottes wieder zu machen, die wiederhergestellt ist in der Würde und Schönheit, wie er sie sich gedacht hat. Der Preis war hoch, aber der Preis ist genügend. Das vergossene Blut Jesu Christi, das ist nicht zu vergleichen mit Gold und Silber, sagt der heilige Petrus in seinem Brief. Der Preis ist hoch. Gott hat als Mensch das Letzte gegeben. Er, der für uns dahin gab, seinen einzigen Sohn, hat er uns in ihm nicht alles geschenkt, sagt der heilige Paulus, alles. Und Jesus hat dasselbe in dem nächtlichen Gespräch zu Nikodemus gesagt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingab. Alles hat er gegeben, seinen einzigen Sohn. Das hat einmal ein indischer Christ gesagt, vielleicht kennen Sie ihn, Sundar Singh, hat er mal gesagt, das sei der schönste Satz der Heiligen Schrift. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingab. Also im Ursprung war die ganze Schöpfung auf Christus hin orientiert, ganz unabhängig zunächst einmal von der Katastrophe im Paradies. Wir lesen von der Erschaffung des Menschen. Gott schuf ihn als sein Abbild, als Mann und Frau. Mit der Ebenbildlichkeit ist also nicht nur gemeint, dass der Mensch unter der ganzen Schöpfung herausragt als ein Geistwesen, wie kein anderes Ding der Schöpfung es ist. Weder die materielle, noch die belebte, die Pflanzenwelt und die Tierwelt. Der Mensch ragt heraus, aber Ebenbildlichkeit ist mehr als das. Sondern die Ebenbildlichkeit wird vor allem darin deutlich, dass der Mensch als Mann und Frau geschaffen ist. In der Unterschiedlichkeit die Einheit, sowie im dreifaltigen Geheimnis in der Unterschiedlichkeit die Einheit ist. Der Mensch ist Ebenbild Gottes als Mann und Frau. Die Unterschiedlichkeit kann nicht genügend betont werden, wenn sie auch manchmal schmerzlich zu ertragen ist. Das hängt aber nicht daran, dass Gott eine Fehlschöpfung gemacht hat, sondern dass die Menschen lernen müssen, miteinander richtig zu leben. Denn sie sind aufeinander hingeschaffen und können ohne einander nicht sein. Die Unterschiedlichkeit kann aber nicht genügend betont werden, denn nur durch die Polarität geschieht Fruchtbarkeit. Deswegen kann die Kirche so etwas wie eine Homo-Ehe, wie man das heute sagt, überhaupt nicht akzeptieren. Weil das überhaupt nichts mit dem Abbild des Dreifaltigen zu tun haben könnte, der in der Unterschiedlichkeit der Personen erst die Einheit darstellt und nicht in der Gleichheit der Personen. Die bräutliche Bestimmung des Menschen wird hier nämlich deutlich, dass der Mensch und die ganze Schöpfung zur Brautschaft berufen ist. Lesen Sie einmal unter diesem Aspekt das 16. Kapitel bei Ezechiel, wo sehr schön dargestellt wird, wie Gott aus dem Menschen, der da wie eine Missgeburt am Wegesrand liegen gelassen worden ist, auf einmal seine herrliche Braut macht. Alles, was an ihr schön ist, kommt von ihm. Alles. Aber Gott will diesen Menschen zur Brautschaft bestimmen. Der Mensch ist also, wenn man es so ausdrücken will, ein komplementäres Wesen, ergänzungsbedürftig. Er kann ohne den anderen nicht sein. Und deswegen ist es ja auch in den klösterlichen Gemeinschaften so, dass normalerweise jemand ins Kloster eintritt, nicht weil die Menschen da alle so nett sind, die da in einer Kommunität sind, sondern weil eine Berufung von Gott da ist. Eine Berufung. Und diesem Ruf und diesem Ideal zu folgen, mache ich diesen Schritt, weil ich spüre, der Herr will haben, dass ich an diesem Ort bin. Und dann stelle ich fest, dass ganz konkret in dieser Gemeinschaft hier im Kloster eine solche Unterschiedlichkeit in den Personen herrscht, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, damit zurechtzukommen. Da gibt es ja nicht nur Altersunterschiede zwischen alten Schwestern und jungen Schwestern oder alten Mönchen und jungen Mönchen. Da gibt es auch doch diese Mentalitätsunterschiede, die charakterlichen Unterschiede. Wie soll das zusammengehen? Da kann man nur eins sagen. Für diese Aporie, für diese Ausweglosigkeit gibt es auch nur eine einzige Antwort. Wie bei Maria, wie soll das geschehen? Der Heilige Geist, der Heilige Paulus nennt ihn das Band der Liebe. Er bringt zusammen, er fügt zusammen, er macht eine Einmütigkeit, keine Einförmigkeit, bitte, aber Einmütigkeit. Und er bringt auf einmal aus einem etwas zusammengewürfelten Haufen einen Leib, einen Organismus, etwas Lebendiges, Fruchtbares zustande, etwas Unglaubliches. Ich erinnere mich, als ich einmal mit Jugendlichen ganz am Anfang, als ich als junger Gefängnisseelsorger so einen Jugendkreis um mich gesammelt hatte, eine Art Jugendgebetskreis, dass ich mit denen einmal eine Wallfahrt von Assisi nach Rom machte. Und das Ganze war als Abenteuer ausgelegt. Wir hatten eine Fahrkarte von Fulda, oder besser gesagt von Kassel nach Rom, und eine Rückfahrkarte von Rom nach Kassel, mehr nicht. Alles andere war nicht programmiert. Kein Quartier war festgemacht, nichts. Wir wussten nicht, wo wir in Assisi, wir wussten nicht, wo in Rom, wir wussten auch nicht, wo wir zwischendurch auf unserem Fußmarsch Quartier finden würden. Wir haben gesagt, wir wollen einmal die Vorsehung Gottes ausprobieren. Und dann sind wir also so arm, wie wir waren, und der Herr hat uns ganz schön in die Schule genommen, auf den Weg gegangen. Ich habe den Jugendlichen gleich gesagt, pass auf, wir werden unterwegs erleben, dass wir einander nicht mehr riechen können. Gerade unter großen Anstrengungen, da kommen manche Dinge zum Vorschein und dann werden wir manchmal vielleicht sogar Streit haben und es wird uns ganz schwer sein, einander zu ertragen. Wir waren ungefähr 14 Tage unterwegs. Das Ganze war wie ein großes Wunder. Schwere Strapazen in einer ungeheuren Hitze im Sommer. Tragen Sie da mal das schwere Gepäck. Wir mussten morgens um 3 Uhr aufstehen, um schon um 10 Uhr am Vormittag am Ziel zu sein, denn sonst wäre die Hitze nach 10 Uhr vormittags nicht mehr erträglich gewesen. Das haben wir aber alles unterwegs erst erfahren, nachdem wir bittere Lasten zu tragen hatten. Und dann kam das Wunder, dass es nie einen Streit gab. Und da habe ich gemerkt, es gibt eine Gruppendynamik des Heiligen Geistes. Wir haben unsere Gebetszeiten gehalten. Wir haben jeden Tag unter den Bäumen irgendwo gesessen und in der Bibel zusammengelesen. Und das wurde uns so zum Segen, dass ich es selbst nicht fassen konnte. Es gab nie einen Streit. Es war einfach etwas ganz Gesegnetes. Der Heilige Geist fügt das Unterschiedliche wirklich zusammen, wenn man in dieser Einmütigkeit im Heiligen Geist vereint ist. Denn jetzt kommt's nämlich, dass in der Unterschiedlichkeit der Personen und dieser Einheit, die der Heilige Geist schafft, Fruchtbarkeit geschieht. Nämlich wenn Gott den Menschen geschaffen hat, als Mann und Frau, dann wird die Liebe zwischen Mann und Frau, wird wiederum eine Person. Die gegenseitig sich schenkende Liebe von Mann und Frau wird wiederum eine Person. Das Kind ist die personifizierte, ja sogar materialisierte Liebe von Mann und Frau. Und damit ist die Dreiheit hergestellt. Ich sage immer wieder in Ehevorbereitungsgesprächen zu den Brautpaaren, die sich also auf eine Hochzeit vorbereiten, die Unauflöslichkeit der Ehe lässt sich beweisen am Kind. Das Kind ist die zusammengeschmolzene Liebe von Mann und Frau und kann nicht auseinandergenommen werden. Wenn dann der Tag kommt, wo sie sich nicht mehr riechen können und sagen, wir haben einander nichts mehr zu sagen, wir gehen auseinander, dann kann der Mann zwar sein Auto mitnehmen, das er mitgebracht hat, und die Frau ihre Kücheneinrichtung und der Mann sein Wohnzimmer und die Frau ihr Schlafzimmer, das kann man alles auseinandernehmen. Und das Kind? Da müsste man jetzt wie Salomo das Schwert nehmen und das Kind in der Mitte teilen, aber dann blieben immer noch die vermischten Anteile von Mann und Frau, denn das Kind ist eine neue Einheit geworden, ist eine neue Person, unverwechselbar. Nicht nur die Mixtur von Mann und Frau, sondern etwas ganz einzigartig Neues. Das Kind ist der Anwalt der Unauflöslichkeit der Ehe und zeigt, wie weit die Verbindlichkeit der Liebe geht. Deswegen legt auch die Kirche Wert darauf, dass die Zeugung des Kindes ein Liebesakt und kein technischer Vorgang ist. Ein Kind wird nicht in der Retorte gezeugt. Ein Kind wird nicht selektiert und implantiert oder gar, wie es jetzt getan wird, in der Präimplantationsdiagnostik speziell ausgesucht, um dann nach Wunsch der Eltern so ein Kind zu sein, wie man sich ein Haustier oder so etwas hält. Nein, das Kind ist wirklich das Produkt, wenn man so sagen darf, der sich gegenseitig schenkenden Liebe von Mann und Frau. Die Frau wird umschrieben im göttlichen Schöpfungsplan als die Hilfe, die dem Manne entspricht, Genesis Kapitel 2. Die Hilfe, die dem Mann entspricht, Hilfe, das bedeutet nicht etwa Sklavin oder Werkzeug oder Schuhputzerin oder Köchin, sondern die Frau ist dem Mann eine Hilfe zu erkennen, wer er als Mann überhaupt sein soll. Und umgekehrt ist der Mann der Frau eine Hilfe, um zu wissen, wie sie als Frau sein soll. Beide entsprechen einander, ergänzen einander, brauchen einander, um sich verwirklichen zu können, mit Hilfe des anderen. Also am Du wächst das Ich, wenn man so sagen will, wie Martin Buber es vielleicht ausgedrückt hätte. Also der Mann braucht die Frau, um Mann sein zu können. Die Frau braucht den Mann, um Frau sein zu können. Und dabei geht es um die Liebe. Der Mann muss seine Liebesform finden, die Frau muss ihre Liebesform finden. Und der Mensch, das muss man bedenken, als Abbild Gottes, ist nur zu einem einzigen geschaffen, zur Liebe. Wenn wir also meinen, unsere Selbstverwirklichung sei die Karriere, der Beruf, das Geld verdienen oder sonst irgendetwas, was in der Gesellschaft Anerkennung findet, sind wir völlig falsch. Der Mensch ist geschaffen zur Liebe und nur zur Liebe. Deswegen muss der Mann die Liebesform des Mannseins finden, die Frau die Liebesform des Frauseins. Das heißt beim Mann Vaterschaft. Das heißt bei der Frau Mutterschaft. Das wiederum ist jetzt nicht daran gebunden, ob verheiratet oder nicht verheiratet, ob ein leibliches Kind gezeugt wird oder geboren wird oder nicht, das ist nicht die Vaterschaft. Die Vaterschaft ist eine Eigenschaft, die ein Mensch haben kann, der auch kein Kind zeugt. Sie wissen, die Mutter Teresa heißt deswegen Mutter, nicht weil sie Kinder geboren hat, sondern weil sie die Liebesform ihres Frauseins entdeckt und entwickelt hat in einer Weise, die sie zur Mutter von Tausenden von Kindern und Menschen gemacht hat. Das ist damit gemeint. Und diese Liebesform muss gefunden werden. Darin verwirklicht der Mensch sich selbst. Dazu braucht er aber immer den anderen, das Gegenüber. Natürlich, wir sprechen ja auch im Kloster von der Brautschaft Christi. Das heißt, in der Pflege dieses Gegenübers, Christus, der Bräutigam und ich, die Braut, das geht natürlich in eine Mystik hinein, die nicht jedermann so gegeben ist, auch schon aufgrund der Berufung. Aber in diesem Gegenüber, in diesem Wechselspiel und Ergänzung von Christus und seiner Braut, der Kirche und dem Einzelnen, der sich dieser Brautschaft anschließen darf, geschieht diese Veredelung des Menschen zur Vaterschaft und zur Mutterschaft. Deswegen ist vielleicht auch gerade in der weihnachtlichen Zeit von Bedeutung, mal darüber nachzudenken, dass der heilige Josef im vollen Sinne Vater war. Nicht, weil er Jesus gezeugt hat, sondern weil er für Jesus gesorgt hat und ihm Vorbild war. Denn Jesus brauchte auch pädagogische Vorbilder, denn er war ja ganz Mensch. Er war als kleines Kind angewiesen auf jede Geste der Eltern, die ihm den Weg ins Leben gewiesen haben, auch in seiner Beziehung zum Vater. Die Eltern waren ihm auch Vorbild in der Frömmigkeit, die er auch als Mensch gelernt hat. Diese Andersartigkeit der Frau bedeutet nicht eine Minderwertigkeit ihres Wesens oder Wertes, denn diesbezüglich ist sie dem Mann gleichartig zugesellt. Sie ist nicht minderwertig, aber sie ist anders. Und der Mann ist anders als die Frau. Wenn der heilige Paulus zum Beispiel im Epheserbrief diese zunächst einmal harsch klingenden Worte schreibt, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie Christus dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Dann kommt unser Blut in Wallung. Wie kann man heute sowas noch formulieren? Ich nehme solche Texte gerne provokativ in die Trauungsgottesdienste mit auf und nehme sie auch gerne als eine Materie für die Predigt, denn dann erkläre ich dem erstaunt oder erschrocken zuhörenden Brautpaar, ja, hört mal weiter, was da noch steht. Dieses Wort werdet ihr nie verstehen, wenn ihr nicht die ergänzenden Worte hört. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Ja, wenn eine Frau einen solchen Mann hat, der bereit ist, für sie das Leben hinzugeben, wie Christus für die Kirche, dann ist es überhaupt kein Problem, den ersten Satz richtig zu verstehen. Dann würde das nämlich bedeuten, dass der Mann die Aufgabe hat, vor seiner Frau, vor seiner Familie, Christus zu repräsentieren. Das ist eine ungeheure Aufgabe, eine priesterliche Aufgabe. Denn auch der Priester soll Christus repräsentieren, etwas, was er aus sich gar nicht sein kann. Sein spiritueller Weg, Vater zu werden. Ein spiritueller Weg ist es, Mann einer Frau zu werden, Gatte einer Gattin zu werden. Sein spiritueller Weg. Ja, wenn einer so Christus vertreten kann, dann ist er auch Autorität, der man sich gerne unterstellen würde, wenn die Liebe zwischen beiden so fließt wie zwischen Christus und der Kirche. Wir merken, es ist im Geheimnis der Brautschaft in Maria all das irgendwie angedeutet. Die Braut wird zu einem herausgehobenen Symbol für die bräutliche Schöpfung. Und so steht auch Maria als Symbol und Vertreterin der gesamten bräutlichen Schöpfung vor Gott, wenn er bei ihr anfragt, ob sie eingeht auf seine Werbung, nämlich die Mutter des Messias und die Braut des Heiligen Geistes zu werden. Und so wird sie auch dadurch, durch diese liebende Vereinigung mit Gott, durch ihre Hingabe an sein hingebendes und sich verschenkendes Ja, wird sie Mutter als Empfangende. Sie ist nicht Mutter in dem kreativen Sinne, sondern Mutter als Empfangende. Wir werden darauf noch einmal zu sprechen kommen. Das heißt, sie ist so etwas wie eine Mitschöpferin Gottes in einer Kreativität, Kindern das Leben zu schenken. Ich habe einmal eine Mutter so reden hören. Es war eine Mutter von, ich glaube, 8 Kindern. Vor einem großen Publikum sagte sie, die größte Kreativität der Frau ist nicht Managerin in einem Beruf zu sein, in einem großen Konzern. Die größte Kreativität der Frau ist nicht Technikerin zu sein oder Politikerin. Die größte Kreativität der Frau ist die Mutterschaft. Wenn das wieder erkannt würde, Kreativität aus Liebe und Hingabe. In diesen Texten, die wir eben auch gehört haben, Epheserbrief und Kolosserbrief, deutet sich natürlich auch schon an die Art und Weise der Menschwerdung Jesu Christi, der vor der Schöpfung bereits im Plane ist in seiner Menschwerdung. Eben nicht der strahlende Gottessohn, sondern der leidende Gottesknecht wegen unserer Sünden. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.